NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Nach der Wahl in Niedersachsen kann die SPD sich freuen. Nur mit wem soll sie in Hannover koalieren? Das beobachtet Berlin nur nebenbei, denn die haben da ihre eigenen Koalitionsverhandlungen. Und dazu gibt's heute auch unseren Kommentar. Auf der Hand zu liegen scheint die neue Regierungskoalition dagegen. Österreich, die Alpenrepublik, rückt vermutlich nach rechts. Immer noch offen ist dagegen, ob Katalonien sich jetzt für unabhängig erklärt oder nicht. Und in Brüssel, da feilschen Juncker und May mal wieder über den Brexit bei einem Abendessen. Am Tag nach der Wahl in Niedersachsen, da schauen wir natürlich nach Hannover. Da ist die SPD zwar die stärkste Kraft geworden gestern, aber eins hat sie nicht, nämlich eine Mehrheit gemeinsam mit den Grünen, also mit ihrem bisherigen Koalitionspartner. Torben Hildebrand ist unser Korrespondent in Hannover. Rechnerisch möglich wäre ja die sogenannte Ampel aus FDP, SPD und Grünen. Das haben die Liberalen aber heute wiederholt ausgeschlossen. Welche Optionen bleiben denn da, Ministerpräsident Stefan Weil?
Na, die interessanteste Option ist sicherlich die Große Koalition. Im Moment sieht es für mich ganz danach aus, dass das die wahrscheinlichste Variante ist. SPD und CDU haben sich hier in Niedersachsen im Landtag zwar in den vergangenen Jahren arg bekämpft, aber heute klang das schon wieder ein bisschen milder. Von der CDU heißt es, ja, es wurde ganz, ganz viel Gift gespritzt, es gab gegenseitige Attacken, aber jetzt ist ja auch mal gut, wenn es darum geht, eine stabile Mehrheit, eine stabile Regierung für Niedersachsen auf den Weg zu bringen, dann kann man sich zusammenreißen, da geht man ganz verantwortungsvoll miteinander um, man kann menschlich miteinander plötzlich wieder. Also für mich sieht das so aus, dass man sich da ganz, ganz vorsichtig auf eine große Koalition vorbereitet.
Gibt es nichts, was dagegen spricht? Denn auf Bundesebene hat die SPD sich ja gerade in die Opposition zurückgezogen.
Ja, natürlich spricht einiges dagegen. Zum Beispiel, dass man natürlich Stillstand erwartet in einer großen Koalition, dass auch der Wähler an sich, wenn man ihn nach Koalitionspräferenzen befragt, dass der Wähler sich da häufig gegen die große Koalition entscheidet, dass die eigentlich gar keiner richtig haben will. Dann auch ein Punkt, dass man die politischen Ränder stärkt. Das sind Kontrapunkte, aber es gibt auch einfach Dinge, die sprechen für eine große Koalition in Niedersachsen. Zum Beispiel, dass sich SPD und CDU in vielen, vielen Punkten sehr einig sind, was die politische Linie angeht. Oder man könnte relativ schnell zu einer Mehrheit kommen. Also Koalitionsverhandlungen würden sich nicht ewig hinziehen. Ich glaube, dass man das alles ganz gut unter einen Hut kriegt. Und dann ist auch noch ein Punkt, die CDU würde etwas vom Kuchen abbekommen. Sie könnte mitregieren, sie könnte gestalten, trotz der Wahlniederlage. Sie würde Minister stellen, sie könnte wirkliche Politik machen, die sich dann in Gesetzen niederschlägt, in Verordnungen. Das ist natürlich für die CDU, für einen Wahlverlierer in dieser Situation auch sehr reizvoll.
Denkt denn in Hannover niemand über eine Minderheitsregierung aus SPD und Grünen nach?
Das mag sein, dass der eine oder andere darüber nachdenkt. Ich persönlich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich, vielleicht sogar ausgeschlossen. CDU und SPD werden sich zusammenraufen. Wenn das nicht klappt und Ministerpräsident Weil so keine Mehrheit zusammen bekommt, dann wäre da ja immer noch Jamaika theoretisch machbar. Da müsste Weil zugucken und die CDU würde das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Minderheitenregierung, schwer vorstellbar, dass Stefan Weil, also der strahlende Wahlgewinner von gestern Abend, dass er dieses Risiko eingeht. Dass er 5 Jahre lang Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommt. Und er müsste ja bei jeder Abstimmung sich auf die Opposition sozusagen verlassen. Er müsste möglicherweise auch auf Stimmen von der AfD hoffen. Er müsste auf Stimmen von der FDP hoffen, die natürlich eine Ampel nicht mitmachen will. Und das glaube ich nicht, dass Stefan Weil dieses Risiko eingeht. Dann könnte ich mir vorstellen, dann ist er trotzig, dann gibt es gar keine Regierung unter ihm. Und dann muss die CDU sehen, wie sie die Kuh vom Eis kriegt. Aber dann gibt es auch wieder Grüne, die sich sperrig zeigen werden. Also sehr, sehr schwierig in Niedersachsen. Deswegen nochmal, das Einfachste für alle wäre eine große Koalition.
Aus Hannover war das Torben Hildebrand. Als Niedersachsens amtierender und mutmaßlich auch zukünftiger Ministerpräsident Stefan Weil heute Morgen nach Berlin gefahren ist, da wurde er, kann man so sagen, mit großem Bahnhof empfangen. Denn die SPD jubelt begreiflicherweise, weil sie nach etlichen verlorenen Landtagswahlen nun endlich einen Sieg eingefahren hat. Und Weil hat sich dem Vernehmen nach gefreut, ein wenig gute Laune ins Willy-Brandt-Haus zu bringen. Die Wahlnachlese aus Berlin von Christina Nagel.
Die niedersächsischen Spitzenkandidaten und ihre Parteivorsitzenden gaben sich heute in Berlin die Klinke in die Hand. Im Stundentakt wurden Ergebnisse analysiert, bewertet und abgeklopft, auch mit Blick auf die Auswirkungen auf die Bundespolitik. Für die SPD bringt das Ergebnis vor allem eines, einen neuen Motivationsschub.
Das ist für die Sozialdemokratie am Abschluss eines sehr, sehr harten Wahljahres, aber auch zu Beginn einer Erneuerungsphase Rückenwind.
Und den, das machten SPD-Chef Schulz und Wahlsieger Weil heute deutlich, brauche die Partei in den kommenden Monaten. Die SPD will sich organisatorisch, personell und inhaltlich neu aufstellen. Dicke Bretter seien da zu bohren, das brauche Zeit.
Die SPD muss sich auf einen längeren Prozess auch der internen Diskussion mit einstellen. Und je besser es uns gelingt, diese Diskussion spannend zu machen, desto mehr mag das dann aber auch gleich der Beginn eines Comebacks sein.
Dass Martin Schulz für diesen schwierigen Prozess der richtige Mann sei, daran ließen führende SPD-Politiker heute keinen Zweifel. Während sich die Sozialdemokraten heute in Geschlossenheit übten, flammte in der Union der Streit über den richtigen Kurs wieder auf. Für viele CSU-Politiker ist die Wahlschlappe der Schwesterpartei eine weitere Bestätigung dafür, dass die Union stärker nach rechts rücken muss. Christdemokraten wie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther halten dagegen.
Ich glaube, der Grund, warum wir im Moment nicht so super gut abschneiden, liegt ein bisschen darin, dass wir zu wenig über Zukunftsthemen gesprochen haben.
Über Themen, die die Menschen bewegen, wie Pflege oder Bildung. Es sind Themen, die die Kanzlerin nun in den Mittelpunkt stellen will. Merkel zeigte sich heute überzeugt, dass die Wahlschlappe in Niedersachsen sich nicht negativ auf die Lage im Bund auswirken werde. Von einer Schwächung könne keine Rede sein.
In diese Sondierungsgespräche gehe ich sehr selbstbewusst mit meinen Freunden aus CDU und CSU.
Ob die zuletzt wieder beschworene Freundschaft der Schwesterparteien tatsächlich halten wird, daran mag Grünen-Chefin Simone Peter noch nicht so recht glauben.
Wir sehen noch nicht, dass die Union so aufgestellt ist, dass sie wirklich durchträgt, zuverlässig durchträgt.
FDP-Vize Wolfgang Kubicki fürchtet, dass die CSU nicht zuletzt auch aus dem Wahlergebnis in Österreich die falschen Schlüsse zieht.
Und das wird der härteste Brocken werden.
AfD-Vize Alexander Gauland war dagegen in gewohnter Manier schon einen Schritt weiter.
Ich glaube, dass das der Anfang vom Ende der Regierung Merkel ist.
Der Linken liegt eine solche Schwarzmalerei fern. Auch wenn man es nicht in den niedersächsischen Landtag geschafft hat, fühlt man sich auf dem richtigen Weg. Man sei gut aufgestellt für die Zukunft. Wie gut, wird die Fraktionsklausur zeigen, die morgen in Potsdam beginnt.
Aus Berlin berichtete Christina Nagel. Und in Berlin, da haben ja die Sondierungsgespräche für die nächste Bundesregierung noch nicht begonnen, weil die Parteien erstmal die Landtagswahl in Niedersachsen abwarten wollten. Vor allem wollten sie den Wahlkampf dort nicht beeinflussen. Und für die Koalitionsverhandlungen an der Leine, da ist das nicht so wichtig, was in der Hauptstadt passiert. Aber welche Bedeutung hat das Niedersachsen-Ergebnis denn umgekehrt für Berlin? Julia Bartsch kommentiert.
Niedersachsen ist Niedersachsen, ist Niedersachsen. Und damit bitte nicht überzubewerten in seiner Bedeutung für den Bund. Dass die SPD in Hannover einen so furiosen Erfolg eingefahren hat, ist letztlich vor allem ihrem beliebten Spitzenkandidaten, Ministerpräsident Stefan Weil, geschuldet. Und der Tatsache, dass die CDU ihm zu wenig entgegenzusetzen hatte, weder personell mit dem schwachen und wenig bekannten Herausforderer Bernd Althusmann, noch inhaltlich. Denn viele Defizite in Niedersachsen schreiben die Wähler nicht allein der rot-grünen Regierung zu, sondern auch dem schwarz-gelben Bündnis, das dort bis vor 5 Jahren noch die Verantwortung getragen hat. Deshalb liegt auch die CSU schief, wenn sie glaubt, der Rückschlag für die Schwesterpartei in Niedersachsen wäre vermeidbar gewesen, wenn die CDU sich allgemein konservativer geben würde. Ein strikter Mitte-Rechts-Kurs mag für die CSU im Moment als das Allheilmittel erscheinen. Dass der aber weiß Gott keine Bedingung für das Gewinnen von Wahlen ist, zeigen die erfolgreichen Ergebnisse der CDU in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und dem Saarland, wo jetzt allesamt Ministerpräsidenten im Amt sind, die eher Merkels Politik der Mitte anhängen. Die SPD macht alles richtig, wenn sie Stefan Weils Triumph nicht dahingehend missversteht, dass damit ihr grundsätzliches Problem gelöst wäre. Deshalb ist es gut, dass sich die Sozialdemokraten bei aller Freude über die 37% von ihrem Erneuerungsprozess nicht abhalten lassen. Und auch die Union kann sich den Blick nach Niedersachsen sparen, wenn sie statt einem einfachen Weiter-so hoffentlich die dringend notwendige Aufarbeitung der Bundestagswahl angeht. Erstmal muss sie aber vor allem ihrer Verantwortung gerecht werden, jetzt endlich das Zwischenwahlvakuum zu beenden. Denn im Nachhinein leuchtet nicht wirklich ein, warum Jamaika-Sondierungen die Landtagswahl in Niedersachsen auf irgendeine Weise hätten beeinträchtigen sollen. Dass sich Union, FDP und Grüne jetzt schnell aufmachen, um ernsthaft und ohne Schaum vorm Mund über eine neue Regierung zu beraten, ist überfällig, so schwierig es auch werden mag. Die nächste Landtagswahl findet erst in einem Jahr statt. Fürs Hinhalten gibt's keine weiteren Ausreden mehr.
Die Bedeutung der Niedersachsenwahl für die Bundespolitik kommentierte Julia Barth im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Gewählt worden ist gestern ja nicht nur Niedersachsen, sondern auch in Österreich. Klarer Wahlsieger da ist die konservative ÖVP mit Spitzenkandidat Sebastian Kurz. Und fast gleichauf liegen die Sozialdemokraten SPÖ und die Rechtspopulisten FPÖ. Das amtliche Endergebnis, das wird erst oder das vorläufige zumindest Donnerstag vorliegen. Aber das ist das, was man bisher weiß. Und die Frage geht an meinen Kollegen Clemens Fehrenkotte in Wien. Die ÖVP, also Sebastian Kurz, die kann sich den Koalitionspartner jetzt aussuchen, die Sozialdemokraten oder die Rechten. Da ist das Ergebnis doch eigentlich schon klar, oder?
Es gibt sicherlich Indizien darauf, die hindeuten, dass Sebastian Kurz einen anderen Koalitionsweg einschlägt als im bisherigen. Warum? Weil er vielfach im Wahlkampf, aber auch nach dem Wahlsieg gestern gesagt hätte, dass er einen neuen Politikstil begründen wolle, dass er für Veränderung stehe, dass die Wähler tatsächlich die Chance gehabt hätten, etwas Neues zu wählen. Und wenn er dann mit einem Weiter-so mit den Sozialdemokraten antreten würde, wäre es um die langfristige, und das hat er immer im Kopf, um die langfristige politische Karriere von Sebastian Kurz relativ schlecht bestellt, weil das ihm seine Anhänger, und es gibt sehr viele, die persönlich nur ihn deswegen gewählt haben, dass seine Anhänger dort verkratzt werden. Insofern also, das ist sicherlich eine Sache, die er im Auge behalten wird. Zweite Bemerkung, es ist natürlich nicht nur so, dass Sebastian Kurz die Karten in der Hand hält, sondern auch, es kann gleichermaßen auch eine Koalition theoretisch zwischen den Sozialdemokraten und den Freiheitlichen geben. Das Parteipräsidium der Sozialdemokraten hat sich heute zusammengesetzt und gesagt, mit ihrem bisherigen Bundeskanzler und Parteivorsitzenden Christian Kern, man wolle, falls man gefragt werde, mit beiden reden.
Wie wahrscheinlich ist das denn?
Ich halte das für ein bisschen Pfeifen im Winde, denn die Sozialdemokraten haben zwar halbwegs ihr Ergebnis behalten von 2013, aber es war schon eine herbe Niederlage und viele innerhalb der Partei sagen, dass sie ohne Christian Kern, der erst angetreten ist vor 16, 17 Monaten als Bahnchef und als neue Figur bei Sozialdemokraten, noch weitaus schlechter abgeschnitten hätten. Die Partei muss sich erneuern und sie schauen vielfach auf das, was Sebastian Kurz bei der konservativen ÖVP gemacht hat. Da gibt es Strukturen, da gibt es Landesverbände, da gibt es Bünde, die hier zum Teil richtig reinregieren können auf Landesebene und Bundesebene. Und das ist etwas, was sich jetzt Christian Kern vorgenommen hat. Und er hat es auch gesagt, ich denke, dass das in einer Oppositionsrolle ihm besser gelingen würde, weil ansonsten ist der Verschleiß der Sozialdemokraten doch deutlich. Und man hat es auch gesehen, sie haben fast eigentlich nur noch zwei Bundesländer halten können, Wien und das Burgenland.
Nehmen wir mal das Szenario, dass es jetzt einen Rechtsruck in Österreich gibt, so wie das allenthalben erwartet wird. Die Konservativen und die Rechtspopulisten haben ja schon mal zusammen regiert von 2000 bis 2007. War das denn eigentlich ein erfolgreiches Bündnis?
Das kommt wie immer darauf an, wen man fragt. Es gibt hier eine ganze Menge Österreicher, im Ernst. Es gibt eine ganze Menge Österreicher, die sagen, das war eine sehr erfolgreiche Regierung, weil die was gemacht haben. Weil ein Großteil des Ergebnisses gestern erklärt sich auch aus der tiefen Abneigung stets und immer wieder in einem langsamen Konsensverfahren von zwei großen, ewig regierenden Koalitionsparteien nur ein kleines Ergebnischen zu bekommen. Und das ist etwas, was viele nicht mehr haben wollten. Von daher tatsächlich, die Karten werden neu gemischt. Und ich denke, dass also Sebastian Kurz auf seinem Motto ein bisschen gerecht werden will, mit dem er hier sehr erfolgreich war, jetzt oder nie.
Zur Wahl in Österreich war das aus Wien unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte. Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien, da hat Carles Puigdemont, der Chef der Regionalregierung in Barcelona, so eine Art verbales Verwirrspiel gestartet. Danach wusste niemand, ob Katalonien jetzt eigentlich die Unabhängigkeit erklärt hat oder nicht. Und die spanische Zentralregierung hatte keine klaren Fakten, auf die sie reagieren konnte. Darum hat sie Puigdemont ein Ultimatum gestellt. Bis heute sollte er definitiv erklären, ob die Region sich von Spanien abspaltet. Aber Puigdemont ist in seiner Antwort schon wieder ausgewichen. Aus Madrid berichtet Marc Dugge.
Seine Antwort kam in einem 4 Seiten langen Brief. Geschätzter Herr Rajoy, steht dort zu lesen. Die Priorität meiner Regierung ist es, mit aller Kraft auf einen Dialog hinzuarbeiten. Er wolle über das Problem sprechen, dass die Mehrheit seines Landes den Weg in die Unabhängigkeit beschreiten wolle. Puigdemont schlägt daher vor, in den kommenden 2 Monaten zu verhandeln, um eine gemeinsame Lösung zu finden. So versöhnlich sein Brief auch klingt, in der Sache bleibt Puigdemont hart. Das gilt auch für Spaniens Vizeregierungschefin Sáenz de Santamaría.
El gobierno
Die Regierung bedauert, dass der Präsident der Regionalregierung sich entschieden hat, auf die Anfrage nicht zu antworten. Es ist nicht sehr schwierig, mit Ja oder Nein darauf zu antworten, ob er die Unabhängigkeit erklärt hat. Niemand verweigert ihm den Dialog. Aber dieser Dialog muss auf dem Boden des Gesetzes stattfinden, mit maximaler Klarheit, und er muss im Parlament stattfinden. Puigdemont lasse die Dinge bewusst im Unklaren, sagt Luis Oriols, Politikwissenschaftler an der Universität Carlos Tercero in Madrid. Dass er stur bleibt, überrascht ihn nicht. Wir haben so eine Art von Antwort irgendwie erwartet. Die Regionalregierung ist nicht einen Zentimeter von ihrer bisherigen Linie abgewichen. Wir sehen hier eine Regionalregierung, die sich von Aktionen der Zentralregierung überhaupt nicht beeindrucken lässt. Die Regierung geht jetzt davon aus, dass Puigdemont tatsächlich die Unabhängigkeit erklärt hat. Sie gibt ihm noch bis Donnerstag früh Zeit, das zurückzunehmen. Tut er das nicht, dürfte die Regierung Rajoy auf den Artikel 155 der spanischen Verfassung zurückgreifen. Er erlaubt der Zentralregierung in Madrid, die Regierung in Barcelona abzusetzen und in Katalonien zeitweise die Kontrolle zu übernehmen, etwa über die regionale Polizei oder die Finanzämter. Außerdem könnte Rajoy Neuwahlen in Katalonien ausrufen. Enric Juliana, Journalist der katalanischen Zeitung La Vanguardia. Der Artikel 155 ist eine fast wortgleiche Kopie des Artikels 37 des deutschen Grundgesetzes. Als die Deutschen nach dem Krieg das Grundgesetz schrieben, entschieden sie sich für eine Bundesrepublik. Sie fragten sich, wer die Zentralregierung bitten könnte, ein Bundesland zur Ordnung zu rufen, wenn dieses die Verfassung missachtet. Und sie kamen zum Ergebnis, dass das der Bundesrat als Länderkammer tun muss. Spaniens Länderkammer ist der Senat. Dort stellt die konservative Partei von Ministerpräsident Rajoy die absolute Mehrheit. Rajoy muss sich also keine Sorgen machen, ob der Senat seinen Kurs unterstützt. Die entscheidende Abstimmung dürfte allerdings frühestens in der kommenden Woche stattfinden.
Kirkuk ist begehrt, denn rund um die Stadt und in der gleichnamigen Provinz im Nordirak, da gibt es reiche Ölvorräte. Darum hatte einst der selbsternannte Islamische Staat versucht, Kirkuk zu erobern. Und die kurdischen Peschmerga hatten sich dort festgesetzt, als die IS-Milizen endgültig vertrieben worden waren, obwohl die Region nicht Teil des autonomen Kurdistan ist. Das passt der irakischen Zentralregierung in Bagdad wiederum nicht, denn auch sie beansprucht das Gebiet. Jetzt gibt es Gefechte zwischen irakischer Armee und Kurden in Kirkuk. Einzelheiten von Carsten Kühntop.
An mehreren Orten in der Provinz Kirkuk spielten sich Szenen wie diese ab. Irakische Soldaten, die eine kurdische Flagge vom Mast holten und jubelnd die irakische hissten. Verbrennen werde man die kurdische Flagge aber nicht, so ein Soldat, das verbiete sich. In der vergangenen Nacht waren die irakischen Regierungskräfte vorgerückt. Schnell konnten sie die kurdischen Frontlinien überqueren und große Teile der Provinz Kirkuk einnehmen. Dazu gehören Ölfelder, ein Flughafen und ein Militärstützpunkt. Am Nachmittag brachten Antiterroreinheiten schließlich das Gebäude der Provinzregierung in der Stadt Kirkuk unter ihre Kontrolle. Ein symbolisch wichtiger Sieg, erzielt ohne einen einzigen Schuss. Auch alle anderen Regierungseinrichtungen in der Stadt sind Berichten zufolge nun in der Hand der Regierung. Damit haben die Kurden die Stadt verloren. Der von den Peschmerga angekündigte Kampf zur Verteidigung der Metropole blieb aus. Und auch andernorts verzichteten die Peschmerga darauf zu kämpfen, sondern zogen sich zurück. Südlich von Kirkuk gab es jedoch heftige Gefechte mit mehreren Toten. Den Tag über hatten sich viele tausend Menschen auf die Flucht gemacht. Vor allem kurdische Familien verließen die Stadt Kirkuk. Auf den Straßen nach Erbil und Süleymaniyah gab es lange Schlangen. In der Stadt Kirkuk leben vor allem Kurden, aber auch viele Araber und Turkmenen. Die gleichnamige Provinz ist für ihre großen Ölvorkommen bekannt. Seit 2014 wird sie von den Peschmerga kontrolliert. Die kurdischen Kämpfer rückten ein, als die irakische Armee vor dem IS floh, und schützt damit die Ölquellen vor dem Zugriff der Dschihadisten. Die Provinz gehört zu den Gebieten, auf die sowohl die Kurden als auch die Zentralregierung Anspruch erheben. Dass die Zentralregierung jetzt offenbar versucht hat, den Zustand von vor 2014 mit Gewalt wiederherzustellen, kritisierte Ayad Alawi. Der schiitische Araber ist Vizepräsident des Irak.
Kirkuk.
Kirkuk ist umstrittenes Gebiet. Ich hatte eine Initiative, das Problem gemäß der Verfassung zu lösen. Der irakische Ministerpräsident und der kurdische Präsident sollten miteinander reden. Der Regierungschef sagte mir, solch ein Gespräch habe es gegeben. Allerdings sei da die Rede von dem Unabhängigkeitsreferendum gewesen. Seit mehr als einem Jahr haben die Kurden schon darüber geredet. Aber weder die Amerikaner noch die Briten, die Iraner, die Türken oder Bagdad sprachen mit ihnen darüber. Einen echten Dialog gab es also offenbar lange nicht. Was die harte Reaktion Bagdads herausforderte, dürfte die Tatsache gewesen sein, dass die Kurden das Referendum auch in von ihnen kontrollierten, umstrittenen Gebieten durchzogen, wie Kirkuk. Im Frühjahr wird im Irak ein neues Parlament gewählt. Da will der irakische Ministerpräsident als derjenige in den Wahlkampf gehen, der eine Spaltung des Landes verhindert hat.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Brüssel ist heute der Brexit wieder Thema. Die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sprechen bei einem Abendessen über den Austritt der Briten aus der EU. Ralf Siener ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Siener, am Donnerstag, da treffen sich ja die EU-Staats- und Regierungschefs sowieso. Warum dann heute dieser plötzliche Dinnerbesuch von May?
Ja, der ist in der Tat verblüffend und hat hier uns alle verblüfft. Es liegt daran, dass man ursprünglich im Europäischen Rat eigentlich ganz guter Stimmung war am vergangenen Freitag. Die Sonne schien in Brüssel und man hat schon mal so das Abschlussprotokoll für den Gipfel geschrieben. Das ist so Usus, dass im Grunde genommen vor dem Gipfel schon mal das Ergebnis niedergeschrieben wird. Man will nicht zu viel Stress haben während der Veranstaltung. Und dann hat man sinngemäß reingeschrieben, ach, eigentlich sind die Briten auf einem ganz guten Weg. Theresa May hat ja eine ganz nette Rede in Florenz gehalten und kommt uns bei den Bürgerrechten entgegen und verdammt auch den Europäischen Gerichtshof nicht mehr in Grund und Boden. Also wir sind ganz optimistisch, dass bis Dezember dann tatsächlich auch die Handelsvereinbarungen beginnen. So, das hat man dann dahingeschrieben, die Sonne schien weiter in Brüssel. Und dann haben die Botschafter aus Frankreich und Deutschland, die sogenannten ständigen Vertreter hier in Brüssel, sich das nochmal durchgelesen und haben gedacht, bei aller Liebe zur belgischen Sonne, das ist uns alles viel zu optimistisch. Es ist bisher eigentlich gar nichts klar. Es ist nicht klar, was Theresa May bezahlen will an Unterhaltskosten für die EU nach der Scheidung. Es ist nicht klar, wie die Grenze Irland-Nordirland laufen soll. Und mit den Bürgerrechten 100%ig schwarz auf weiß haben wir das auch nicht. Und dann hat also der ständige Vertreter aus Deutschland und aus Frankreich, also die beiden Botschafter, gesagt, pass mal auf, Freunde, das überarbeiten wir mal nochmal, das Protokoll von dem Gipfel, der ja noch gar nicht stattgefunden hat. Und da glühten dann in London die Alarmlampen und da wurde klar, oh, das kann doch hart werden am Donnerstag und deswegen heute Abend dieses Krisenabendessen.
Und was kann dabei herauskommen?
Gute Frage. Also man isst erstmal und Jean-Claude Juncker hat gesagt, wir diskutieren mal so ein bisschen rum. Und dann hat er zu den Journalisten hier in Brüssel gesagt, hinterher können Sie sich dann die Autopsie angucken. Ja, Heiterkeit hier im ansonsten eher ernsten Brüssel. Also Juncker sieht schon die Gefahr des toten Punkts, den die Verhandlungen erreicht haben, aber man wird Gas geben. Juncker hat sein gesamtes Team mitgebracht, die Briten auch. Also man wird alles tun, um wenigstens bei den Bürgerrechten schwarz auf weiß den Europäern zuzusichern. Es bleibt alles, wie es ist. Ihr könnt weiter in Großbritannien wohnen, arbeiten, Sozialleistung kriegen, dass man bei dem Punkt im Grunde genommen Klarheit schafft und dann hofft die britische Seite, dass die Europäer ihr auch entgegenkommt bei den Handelsverhandlungen.
Es gibt ja immer sehr unterschiedliche Sichtweisen, wenn man das so liest, die die Brexit-Unterhändler haben. Also Michel Barnier für die EU und David Davis für die Briten. Wo kommt diese Kluft in der Wahrnehmung her?
Das ist natürlich eine Pädagogik, die dahinter liegt. Also Michel Barnier tritt für die Europäer natürlich ganz hart auf und sagt, erstmal müssen die Scheidungsvereinbarungen klar sein, dann können wir sozusagen über das zukünftige Liebesverhältnis sprechen. Während David Davis für die Briten sagt, pass mal auf, Freunde, das ist völlig idiotisch. Ich kann euch erst sagen, was ich an Unterhalt zu zahlen bereit bin, wenn ich weiß, wie ihr hinterher mit mir umgehen wollt. Sonst halte ich die Kinder halt knapper. Und an diesem Punkt kommt man nicht weiter. Und um da weiterzukommen, ist das Abendessen heute hier angesetzt worden. Es ist Martin Selmayr dabei, also der Mann in der EU-Kommission, der Kabinettschef von Juncker ist. Wir rechnen alle damit, dass er wieder aus der Sitzung raustweetet, denn beim letzten Treffen mit Theresa May hat er ja in London alles rausgepustet, anschließend an die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Also für Öffentlichkeit ist gesorgt. Tatsache ist, der Erfolgsdruck ist groß. Wenn das hier heute Abend nichts bringt und wenn der Gipfel in dieser Woche auch in Sachen Brexit nicht ergiebig ist, dann wird es wirklich ernst.
Ganz kurze letzte Frage. Wie wichtig ist dieser Gipfel am Ende der Woche?
Super wichtig. Für Theresa May. Der muss sie stützen. Wenn er sie nicht stützt, dann verliert sie in Großbritannien immer mehr Boden und dann gewinnen die Hardliner mächtig an Fahrt.
Vielen Dank. Das war Ralf Siener aus Brüssel zu den Brexit-Gesprächen oder soll man sagen, zu den Scheidungs- und Unterhaltsverhandlungen. US-Präsident Donald Trump mag den Iran nicht und er mag auch das internationale Atomabkommen mit der iranischen Regierung nicht. Und die Befürchtungen waren groß, er werde den Vertrag ganz kündigen. Das hat er nicht getan. Am Freitag hat er aber abgelehnt, Teheran zu bescheinigen, dass sich der Iran an die Vereinbarung halte. Und darauf hat die Europäische Union jetzt reagiert. Die EU-Außenminister haben einstimmig eine Erklärung verabschiedet, in der sie Trump warnen, aus dem Atomabkommen auszusteigen. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Der Entfremdungsprozess der Europäer von US-Präsident Donald Trump vollzieht sich noch nicht einmal mehr schleichend. Bester Beweis dafür sind die deutlichen Worte von Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Der wirft dem Mann im Weißen Haus ganz offen vor, die USA mehr und mehr ins Abseits zu führen, wofür Trumps Abkehr vom Iran-Atomabkommen nur das jüngste Beispiel sei.
Wir sehen das beim Klimaabkommen, Pariser Abkommen, wir sehen das beim Welthandel, auch jetzt beim Iran. Das ist schon schlimm. Es ist eine totale Veränderung der Weltordnung seit Ende des Zweiten Weltkriegs.
Wie sehr Asselborn die transatlantische Verstimmung innerlich aufwühlt, war ihm deutlich anzumerken. Die USA würden im Trump-Zeitalter international an Bedeutung verlieren, fügte Asselborn noch warnend an.
Das wird Amerika sehr schaden. Das kann ein Jahrzehnt dauern, bis Amerika wieder den richtigen Tritt gefunden hat.
Die Forderung, Europa muss mit einer Stimme sprechen, klingt einigermaßen abgedroschen und wird innerhalb der EU bei einem ganzen Berg von Themen alles andere als eingelöst. Doch im Falle des Iran-Atomabkommens spricht Europa tatsächlich mal mit einer Stimme. Und das ist auch genau die Botschaft, die in Washington ankommen soll. Das Signal, das dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel wichtig ist, lautet:
Dass Europa zu diesem Abkommen mit dem Iran steht, dass wir nicht zurück wollen in die Gefahr der Entwicklung einer Atombombe in der Region oder einer militärischen Auseinandersetzung.
Um ihrer Botschaft Nachdruck zu verleihen, goss die EU ihre Haltung zum Iran-Abkommen in eine schriftliche Erklärung, in der sie nun schwarz auf weiß festhält, dass sie alles daran setzen wird, diesen Deal zu erhalten.
The European Union encourages the United States to maintain its commitment to the JCPOA and to consider the implications for the security of the United States, its partners and the region before taking further steps.
Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini las den gesamten Wortlaut der Erklärung vor. Kurz vorher berichtete sie davon, dass sie gerade noch mal mit dem Chef der Atomenergiebehörde IAEO telefoniert habe. Der habe ihr bestätigt, dass sich der Iran an alle Auflagen halte und sämtliche Kontrollen zulasse. Eine Sorge, die Europa und insbesondere auch den deutschen Außenminister umtreibt, sollte der US-Kongress das Abkommen in der Tat kippen, ist diese. Wie soll jemals eine Verhandlungslösung mit dem nordkoreanischen Diktator erzielt werden können, wenn der sich nicht sicher sein kann, dass ein internationaler Vertrag auch wirklich eingehalten wird?
Das wird dazu führen, dass niemand Vertrauen in solche Abkommen hat. Dann wird Nordkorea seine Atomwaffen entwickeln und das Schlimme ist, dann werden es andere vermutlich auch tun.
Zwei wichtige Botschaften werden die Europäer also in den kommenden Wochen aussenden. Eine in Richtung Teheran, dass die EU unzweideutig zu diesem Abkommen steht. Und eine in Richtung US-Kongress, dass es unbedingt auch im amerikanischen Interesse wäre, den Deal aufrechtzuerhalten. Schon, um die transatlantischen Beziehungen nicht in die größte Krise der Nachkriegsgeschichte abgleiten zu lassen.
Über das schwierige europäisch-amerikanische Verhältnis war das aus Brüssel, Kai Küstner. In Portugal und Spanien wüten weiterhin Waldbrände. Mehr als 30 Menschen sollen in beiden Ländern mittlerweile ums Leben gekommen sein. Besonders verheerend sind die Feuer in Portugal. Einzelheiten von Marc Dugge.
Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, weil die Rettungskräfte noch nicht in alle Brandregionen vordringen konnten. Am schlimmsten betroffen sind die Mitte um die Städte Leiria und Coimbra und der Norden zwischen Porto und Guimarães. Insgesamt kämpfen 5.500 Feuerwehrleute gegen die Flammen, die sich wegen des starken Windes rasend schnell ausbreiten und ständig die Richtung wechseln. Viele Dörfer sind von den Bränden regelrecht überrannt worden. Feuerwehrleute mussten Fensterscheiben von Häusern einschlagen, um die Bewohner schnell genug retten zu können. Auch in den nordspanischen Regionen Galicien und Asturien brennt es. Dabei sind bis jetzt 4 Personen ums Leben gekommen. Einige Feuer haben von Portugal aus übergegriffen. Die Behörden sagen aber, dass 90% der Brände mit Absicht gelegt worden sind. Die Polizei fahndet nach Verdächtigen, hat aber noch niemanden festgenommen. In der galizischen Hafenstadt Vigo wurden eine Fabrik des Peugeot-Konzerns und ein Studentenwohnheim geräumt. Die Einsatzkräfte in beiden Ländern hoffen auf ein Tiefdruckgebiet, das am Abend Regen bringen soll.
Marc Koch berichtete über die Waldbrände in Spanien und Portugal. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.